Vielleicht hat jemand schon eine folgende Situation erlebt, folgende Erfahrung gemacht. Es gibt eine Möglichkeit, deinen Glauben zu bezeugen. Und anstatt von einer frohen Nachricht voll Begeisterung zu erzählen, fällt dir nichts Besonderes ein, außer dass du zu der und der Gemeinde gehörst. Wenn das Gespräch dann weitergeht, unterhält man sich vielleicht dann oft über die Unterschiede oder die Besonderheiten, die deine Gemeinde von den anderen unterscheidet. Oder von den Projekten, die gerade in der Gemeinde laufen. Oder vielleicht auch von der Größe, von der Anzahl der Mitglieder. Mir ist das schon oft so gegangen. Mir hat Gott in letzter Zeit aber besonders gezeigt, dass das nicht ganz richtig ist. Da erringt Gott für uns das beste Evangelium der Welt, bezahlt dafür den höchsten Preis. Und uns fällt das nicht mal ein, wenn er uns die Möglichkeit gibt, es zu bezeugen. Damit das sich bei uns ändert, darüber will ich heute reden. Und ihr müsst nicht denken, dass ich nur zu euch predige. Genauso auch zu mir. Damit es sich bei uns ändert, will ich heute darüber reden. Denn entweder kennen wir die Herrlichkeit des Evangeliums nicht wirklich oder wir wollen es nur für uns behalten. Das Zweite, denke ich, kann ich so gut wie ausschließen. Zum Anfang die Frage an uns alle. Was ist der Inhalt deines Evangeliums? Was glaubst du? Nicht, dass ihr denkt, ich predige nur für mich oder nur für euch. Ich predige auch für mich. Denn dieses Thema beschäftigt mich sehr stark in letzter Zeit. Hier einige mögliche Antworten. Nun, ich denke, wenn ihr gefragt werdet, was glaubst du, was ist der Inhalt deines Glaubens, deines Evangeliums, wie würde deine Antwort ausfallen? Ich kann mir vorstellen, dass bei vielen unterschiedliche Schwerpunkte vorkommen werden, wenn ich euch wirklich zu Wort kommen lassen würde. Ich habe hier zwei Beispiele aufgeschrieben, die möglich sind. Das Evangelium, das in der Bibel ist, vorgestellt wird, das ist mein Glaubensinhalt. Eine sehr gute Antwort, würde ich sagen. Doch reicht das? Ist es denn das Evangelium, das du lebst und bezeugst? Übrigens ist es so, dass wir dieses Evangelium nur dann recht bezeugen können, wenn wir es auch leben. Mit anderen Worten, wenn ich die Herrlichkeit des Evangeliums nicht erlebe, dann kann ich auch schlecht die Herrlichkeit des Evangeliums bezeugen. Übrigens bezeugt das Evangelium in der Bibel, dass es nicht ausreicht, das verstandesmäßig zu begreifen, zu lesen und zu verstehen. Es reicht nicht aus. Denn Geistliches muss geistlich geurteilt werden. Die Verbindung zum Heiligen Geist ist absolut notwendig. Eine zweite mögliche Antwort ist die: Jesus Christus ist für meine Sünden am Kreuz von Golgatha gestorben und deshalb brauche ich nicht mehr für meine Sünden sterben. Ist das der Inhalt deines Evangeliums, an das du glaubst? Ich würde sagen, eine sehr gute Antwort. Aber sie kann auch besser werden. Denn die Bibel selbst bezeugt, dass Christus noch viel mehr getragen hat als nur unsere Sünden. Auch alle die mit dem Sündenfall hervorgerufenen Schwächen Er hat sie getragen. Hier wären unsere Sorgen, unser schlechtes Gewissen, unsere Ängste, ja, sogar unsere Krankheiten und Armut enthalten. Und wenn das Werk von Golgatha, das, was Jesus da vollbracht hat, auch das Größte der ganzen Menschheitsgeschichte ist, ist es nur das halbe Evangelium. Die zweite Hälfte ist, dass er nicht nur stellvertretend gestorben ist, sondern dass er auch stellvertretend auferstanden ist. Römer Kapitel 6, Vers 4. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Die Auferstehung gehört genauso dazu. So wie Christus, so auch ihr. Dies ist das herrliche Evangelium Gottes an die Menschheit. Wisst ihr noch, was das Wort Evangelium bedeutet? Es ist eine gute Nachricht. Gott gibt der Menschheit das beste Evangelium überhaupt. Überhaupt neigen Christen aller Zeiten dazu, mich eingeschlossen, das Werk Christi und seine stellvertretende Bedeutung für uns nicht voll zu erfassen oder zu begreifen und dementsprechend nicht voll anzuwenden. Was sehr zum Nachteil der Menschheit ist. Wie ist es sonst zu erklären, dass unser Evangelium oft so armselig erscheint und dass der Bibel so überherrlich erscheint? Ich werde mal vorlesen, wie Paulus über die Herrlichkeit des Evangeliums schwärmt. In 2. Korinther Kapitel 3. Ich hatte ursprünglich vor, den ganzen Kapitel vorlesen zu lassen. Aber da die Zeit knapp ist, werde ich mich beschränken auf einige oder zwei einzelne Passagen. Und zwar muss ich aber erklären, welches Thema Paulus da behandelt. Er sagt, es gibt zwei Ämter. Das Alte, das, was Moses getragen hat. Und das war schon herrlich, denn er kam mit einem leuchtenden Gesicht von dem Berg, von der Begegnung mit Gott und brachte das Gesetz dem Volk. Und das Volk konnte die Herrlichkeit nicht ertragen. Und dabei war es doch nur ein Amt des Todes, das zum Tode führt. Das sagt Paulus. Das Gesetz ist nichts anderes gewesen als ein Bund zum Tode. Das konnte die Menschen nicht retten. Und dann sagt Paulus weiter in Vers 8. Wie sollte nicht vielmehr das Amt, das den Geist gibt, darauf kommt es an, Herrlichkeit haben? Denn wenn das Amt, das zu Verdammnis führt, Herrlichkeit hatte, damit meint er das Gesetz, wie viel mehr hat das Amt, das zu Gerechtigkeit führt, überschwängliche Herrlichkeit? Merkt ihr wieder das Wort Gerechtigkeit? Kennt ihr noch das Thema? Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, aus meiner letzten Predigt? Ja, jene Herrlichkeit ist nicht für Herrlichkeit zu achten gegenüber dieser überschwänglichen Herrlichkeit. Denn wenn das Herrlichkeit hatte, was aufhört, wie viel mehr wird das Herrlichkeit haben, was bleibt? All für allemal, eins für allemal hat Jesus es vollbracht. Weil wir nun solche Hoffnung haben, sind wir voll großer Zuversicht. Weiter in Vers 17. Der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und Vers 18 noch dazu. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht. Nun schauen wir, Gegenwartsform. Aufgedeckten Angesicht, die Herrlichkeit des Herrn, wie in einem Spiegel. Und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Ich weiß, dass ich der Großartigkeit dieses Textes von einmal durchlesen nicht gerecht werden kann. Ich habe es aber auch gemerkt, dass ich von 10-mal durchlesen für mich selbst es nicht voll erfassen kann. Selbst das Auswendiglernen hätte nicht gereicht. Vers 17, der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ich habe auch gemerkt, dass mein menschlicher Verstand ein Gegner des Heiligen Geistes ist oder sein kann. Also erlebe ich nicht die Freiheit, wenn ich nur verstandesmäßig die Bibel verstehe, sondern da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Also muss ich neu lernen, die Bibel zu lesen. Wie liest man denn geistlich und nicht fleischlich, nicht nach Buchstaben? In diesem gleichen Kapitel sagt Apostel Paulus, der Buchstabe tötet. Es bezieht das auf das Gesetz. Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt. Die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Das lesen wir in Römer Kapitel 8, Vers 5. Die Situation ist die. Im Gehorsam Gott gegenüber erlitt Jesus Christus am Kreuz von Golgatha den Tod des Verbrechers, um uns mit sich und seinem Geist zu verbinden. Damit nahm er stellvertretend die Sünde der Menschheit und alle Folgen davon auf sich, um dann am dritten Tag stellvertretend für die ganze Menschheit aufzuerstehen von den Toten, den Tod zu überwinden. Übrigens, habt ihr schon mal überlegt, dass dieses stellvertretende Sterben und Auferstehen für die ganze Menschheit geschah? Es war ein gültiges Opfer für die ganze Menschheit. Auch alle Menschen, die noch nicht an ihn glauben, rechtlich gesehen, sind die erlöst. Es reicht für alle. Es ist ein gültiges Opfer. Als Jesus starb und rief, es ist vollbracht, dann war das ein Siegesruf. Sein Werk war vollkommen. Jeder Mensch ist erlöst. Er muss das nur noch im Glauben annehmen. Wie viel einfacher ist sowas dann den Menschen beizubringen, wenn man nicht sagen muss, du musst noch das und das und das tun. Sondern man kann den Menschen allen sagen, Jesus hat genug getan für alle Menschen. Das ist das Zeugnis des Evangeliums, das ich in der Bibel finde. Und wir dürfen es leben und bezeugen. Versteht ihr jetzt, warum es so ein Verbrechen ist, wenn wir das Evangelium der Gnade nicht annehmen? Weil dann lehnt man Gottes vollkommene Liebeswerk ab, das dazu auch noch das Einzige ist, dadurch man in die Nähe Gottes kommen kann. Die zweite Tragödie der Menschheit ist die, dass viele Menschen zwar die Erlösung durch Christus im Glauben annehmen, aber dann doch nicht in der Neuheit des Lebens wandeln. Denn ihr christliches Leben wird von Enttäuschungen und Schuldbewusstsein geprägt. Dies muss nicht so sein. Und deshalb will ich es heute näher erklären. Ich nehme dazu wieder den zweiten Korintherbrief zu Hilfe, und zwar aus Kapitel 5. Da lesen wir: Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. Habt ihr gemerkt, die Satzform? Vollendete Vergangenheit. Es ist geschehen. Der Vers sagt, wer ist in Christus, der an ihn glaubt. Was ist neu geworden? Jeder, der in Christus ist, ist neu geworden. Was ist vergangen? Die alte Natur ist vergangen. Der Mensch ist eine neue Schöpfung. Nun wird jemand, nachdem er Jesus im Glauben angenommen hat, Folgendes feststellen. Er wird an sich herunterschauen und feststellen, da ist noch alles beim Alten. Hatte ich vorher Übergewicht, werde ich nachher mit meinem Gewicht auch nicht besonders zufrieden sein. Jünger wirst du dadurch auch nicht. Nun besteht der Mensch aber nicht nur aus Körper, sondern auch aus Seele und Geist. Dann schauen wir uns doch die Seele an. Und da begegnen wir die nächste Schwierigkeit. Denn viele Menschen, viele gläubige Menschen, können nicht unterscheiden zwischen Seele und Geist. Die Bibel kennt sich da aber ganz gut aus. In Hebräer Kapitel 4, Vers 12, da lesen wir, denn lebendig ist das Wort Gottes, kraftvoll und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Gelenk und Mark. Gelenk und Mark steht hier für Körper. Es richtet über Regungen und Gedanken des Herzens. Die Bibel lehrt deutlich, dass der Mensch aus drei Teilen besteht. Zum Beispiel in 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Das ist ein viel zitierter Vers. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt. Wenn wir zum Anfang der Bibel gehen, dann lesen wir von der Erschaffung des Menschen. Und als Gott den Menschen mit Seele und Körper schon fertig hatte, da fehlte noch etwas ganz Entscheidendes. In 1. Mose Kapitel 2, Vers 7 lesen wir. Da formte Gott der Herr den Menschen aus Erde, vom Ackerboden, und blies in seine Nase Lebensatem. Den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Vorher nicht. Gott blies von seinem Geist in den Menschen. Das machte ihn zu einem lebendigen Wesen. Nach der Ebenbildlichkeit Gottes. Später hat der Mensch seine Ebenbildlichkeit mit Gott verloren durch den Sündenfall. Die Bibel nennt das den geistlichen Tod. Doch durch Christus wird diese Beziehung wiederhergestellt. Und diese Beziehung zu Gott, diese Ebenbildlichkeit Gottes, wird wiederhergestellt. Und zwar ab sofort, sobald man an Jesus gläubig wird. Was ist dann mit der Seele und dem Körper? Sind sie auch neu geworden? Nein, noch nicht. Die Bibel fordert uns auf, nachdem wir gläubig geworden sind, doch unsere Sinne, unsere Gedanken zu erneuern. Gedanken gehören zur Seele. Und die Bibel fordert uns auch auf, unseren Körper, unsere Glieder zum Heiligen Geist zur Verfügung stellen, damit er sich deren bedienen kann. Ich habe hier noch eine Zeichnung. Ja, die soll darstellen, wie unser menschliches Wesen geschaffen worden ist. In der Mitte ist der Geist, dann kommt die Seele und außen ist der Körper. Jemand hat das mal so ausgedrückt. Jeder Mensch ist Geist, hat eine Seele und lebt in einem Körper. Wo der Körper sich befindet, das ist klar. Das kann man jeden Tag im Spiegel sehen. Wo die Seele sich befindet, da wird es schwieriger. Die Seele wird definiert als Verstand, Wille, Gefühle und Gewissen. Der Sitz der menschlichen Person. ist auch nicht sofort nach der Wiedergeburt neu gemacht worden. Der Körper auch nicht. Denn wenn du vor der Errettung schlecht in Mathe warst, da wirst du nach der Wiedergeburt nicht unbedingt gleich besser. Auch sagt zum Beispiel 1. Korinther Kapitel 13, Vers 9, dass unser Wissen, unser Erkenntnis Stückwerk ist und noch nicht gleich vollkommen neu und vollkommen ist. Der Mensch ist Geist, besitzt eine Seele und wohnt in einem Körper. Der Geist ist das, der bei der Wiedergeburt komplett neu gemacht worden ist. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Jeder gläubige Mensch, der an Jesus gläubig geworden ist, wird im Geist neu gemacht, komplett und vollkommen. Und man wird durch Gutes tun ihn nicht besser machen können, den Geist. Von anderer Seite werden wir aber auch durch folgende Sünde den Geist nicht schlechter machen können. Denn das ist der Geist Christi, mit dem wir verbunden sind. Und wir können Christus nicht schlechter machen. Jesus hat ein vollkommenes Werk vollbracht. Auch wenn es von außen nicht gleich zu sehen ist. Unser Glaube ist es, dass das Unsichtbare verwirklicht. Wir brauchen schon diesen Geistesblick, um den Geist zu erkennen. Und das müssen wir im Glauben erfassen. Und die Bibel sagt uns, Gott gibt uns den Glauben, dass wir das Werk erkennen können, was er in uns vollbracht hat und noch vollbringen wird. Wenn wir diese Wahrheit nicht erkennen oder nicht glauben, wird sich in unserem Leben nicht viel ändern. Dies ist auch der Grund, warum jede Religion der Welt zum Scheitern verurteilt ist. Denn jede Religion der Welt ist davon bestrebt, von unten nach oben. Man möchte aus seinem schlechten Zustand, verdorbenen Zustand, besser werden, um Gott zu gefallen. Das Evangelium der Gnade ist genau andersherum. Gott schafft was Neues in jedem von uns, wenn wir an ihn gläubig werden, wenn wir Jesus annehmen, und stellt uns in seine Position und gibt uns seinen Titel. Kind, Sohn, Tochter Gottes. Und aus dieser Position ist jetzt die Aufforderung an uns, jetzt erneuert eure Sinne und stellt eure Glieder zur Verfügung dem Heiligen Geist. Und wenn wir das begreifen, dann brauchen wir uns nicht mehr um unsere Sünden kümmern. Dann hat Jesus schon alles getan. Wir brauchen nur ihn erkennen in unserem Leben und das Werk, was er getan hat, auf uns beziehen, im Glauben annehmen. Wir können Gottes vollkommenen Maßstab mit unseren Mitteln nicht erfassen, nicht erreichen. Die zweite Präsentation soll zeigen, wie das funktioniert. Hier wird unser menschliches Wesen als eine Röhre dargestellt. Bei einem jedem wiedergeborenen Menschen wird der Geist, also der erste Teil, neu, komplett, vollkommen und hat den Anschluss an Gottes Kraft, an Gottes Macht, an Gottes Herrlichkeit. Seine Gerechtigkeit, seine Kraft, seine Weisheit, seine Vollkommenheit, seine Liebe, seine Freiheit, sein Reichtum, der nicht von dieser Welt ist, seine Fähigkeit und seine Gaben stehen uns alle zur Verfügung. Aber wir haben aus dem Geist nicht einen direkten Bezug zu unserem Körper. Dazwischen ist unsere Seele. Und in der Seele entscheiden wir, wie viel von diesem vollkommenen Wesen Gottes in unser irdisches Leben durchdringt. Unsere Seele ist sozusagen der Ventil. Und in der Seele können wir uns entweder auf Gott und seine Gaben ausrichten oder auf unsere Fähigkeit und auf unsere Empfindungen, auf unsere Realitäten, die uns beeinflussen, ausrichten. Und deshalb betrübt sein und sich anstreben und frustriert sein und nicht schaffen oder nur ein bisschen schaffen. Und wir werden dem Maßstab Gottes nicht genügen. Aber wenn wir das Werk Gottes in unserem Leben erkennen, so können wir uns voll darauf ausrichten. Dafür ist uns die Bibel gegeben, wie ein Spiegel, in dem wir erkennen können, es gibt keine natürliche Sinne im Menschen, um den Heiligen Geist wahrzunehmen in uns. Aber die Bibel stellt uns ihn dar. Und die Bibel stellt auch unseren Geist dar und zeigt, wie wir ihn erkennen können. Und deshalb ist die beste Botschaft der Welt, die gute Nachricht, das Evangelium. Weil Jesus in uns unseren wichtigsten Teil des Menschen komplett und vollkommen neu gemacht hat, für alle Ewigkeit. Dies gefällt dem Teufel, der Lügner ist Nummer eins, nicht. Und deshalb versucht er den Menschen, auch den Christen, vorzugaukeln, dass dem nicht ganz so ist. Zum Beispiel sagt er, Jesus ist Retter. Ja. Du musst auch noch etwas tun, um in den Himmel zu kommen. Oder zweite Lüge, Jesus ist für Sünde gestorben. Ja. Aber wenn du zu viel verpatzt in deinem Leben, musst du dich trotzdem schuldig fühlen. Die dritte Lüge ist, Jesus ist Gottes Sohn. Ja, aber du bist nur ein sündiger Mensch. Schau doch auf deine Taten. Jesus ist gerecht. Ja, er ist gerecht. Aber du musst dich bemühen, Gott zu gefallen. Wisst ihr, dass das alles Lügen des Teufels sind? Wisst ihr, dass Jesus gerade wegen dieser Anschuldigungen gekommen ist? Denn die Menschen bis dahin hatten alle diese Anschuldigungen und konnten Gott nicht gefallen. Und da vollbrachte Jesus das vollkommene Werk Gottes und schaffte ein neues, ein herrliches Evangelium. Um ein für alle Mal ein Ende für diese Anschuldigungen zu machen. Wer Jesus annimmt, braucht sich nicht mehr um seine Errettung zu kümmern. Sünde ist kein Problem mehr für Gott. Denn dein Geist ist in Christus und der ist sündlos. Übrigens, für alle, die mal sterben müssen, wisst ihr, dass der Geist Gottes nicht sterben kann? Der Mensch ist Geist, hat eine Seele und wohnt in einem Körper. Wenn dein Geist in Jesus ist und deine Seele sich dem Geist unterordnet, wie schlimm oder wie harmlos ist das Sterben des Körpers dann noch? Also ich muss sagen, ich weiß es nicht. Aber wenn ich Paulus beobachte, dann habe ich den Eindruck, er hat mehr Lust zum Sterben als zum Weiterleben auf der Erde. Auf jeden Fall stellt das Ableben auf dieser Erde für ihn keine Bedrohung mehr. Vielleicht haben einige bei meinen Ausführungen Folgendes gedacht. Wenn Sünde erledigt ist und Jesus uns vollkommen rechtfertigt für die vergangene und für die zukünftige Sünden, und das ist das Zeugnis der Schrift, dann kann man ja ohne Ende sündigen, weil Jesus für alle Sünden gestorben ist. Wenn jemand das gedacht hat, dann lasst mich das bitte wissen. Denn ich würde mich darüber freuen. Denn als Paulus sein Evangelium ausbreitete, kam die gleiche Fragestellung auf. Für mich würde das bedeuten, mein Evangelium ist ähnlich wie das des Paulus. Wisst ihr, was die Antwort von Paulus war auf diese Fragestellung? Die Frage war, sollen wir also umso mehr sündigen, damit die Gnade Gottes größer wird in uns? Das war die Frage an Paulus. Und Paulus antwortet, welch grässlicher Gedanke. Denn Gottes Gnade ist die beste Lösung für unser größtes Problem, nicht ohne Sünde auskommen zu können. Gerade dieses Werk Gottes, vollkommene Werk Gottes in uns, was uns alle Schuld erlässt, ermöglicht diese Beziehung, diese freie Entscheidung für Gott und für ihn, diese Liebesbeziehung zu ihm. Und das ist das beste Rezept gegen Sünde. Als Alexander der Große noch lebte und erfolgreich war, hatte der einen Freund, der nicht so erfolgreich war. Er hatte nämlich durch Dummheiten sein ganzes Vermögen verspielt und noch immens große Schulden angehäuft. Ihm drohte das aus. Und bevor dieser Freund, der unglückliche Freund, getötet wurde, umgebracht wurde, flüchtete er zu Alexander dem Großen und sagte, ich habe einen Haufen Schulden. Ich weiß nicht, wer das bezahlen kann. Aber ich weiß, du hast das. Du hast die Möglichkeit. Du hast durch deine Siegeszüge so viel Reichtum angehäuft, für dich wäre es ein Klacks. Die alle Ratgeber von Alexander dem Großen, die sagten, Alexander, tu das nicht. Stell dir mal vor, das ganze Volk würde zu dir kommen mit solchen Bitten. Außerdem brauchst du so einen Lump nicht als Freund. Alexander der Große widersprach und sagte, was meint die? Was ehrt mich mehr? Wenn dieser überall erzählt, wie großzügig ich bin, oder wenn ich ihn umbringe. Könnt ihr euch noch erinnern an die Geschichte, an die Kindergeschichte von dem Schatz, von dem verborgenen Schatz im Acker? Stellt euch mal vor, es gibt einen großen Schatz bei euch auf dem Grundstück. Es ist da. Gott verspricht es in seinem Wort und sagt, du bist neu und vollkommen gemacht. Du hast Zugang zu der göttlichen Kraft und Stärke und Macht und Gerechtigkeit und Vollkommenheit. Das ist der Schatz. Das ist das Reich des Himmels. Dem gleicht es. Und du hast diesen Schatz in deinem Acker, in deinem Grundstück. Und stell dir mal vor, du weißt es und sagst, okay, ich weiß, der ist da, ist gut. Und lebe weiter. Der andere würde wahrscheinlich einen Minibagger holen und so schnell wie möglich den ausgraben. Jeder von uns gräbt unterschiedlich. Einer würde einen Spaten nehmen, der andere vielleicht nur einen Teelöffel. Und je nachdem, wie eifrig wir graben, umso weniger oder mehr erfolgreich werden wir sein. Gott hat uns den größten Schatz, das herrlichste Evangelium der Welt, zur Verfügung gestellt. An uns liegt es, wie viel wir unsere Seele und danach auch den Körper darauf ausrichten. Dein Leben nach der Wiedergeburt besteht nicht darin, ständig etwas von Gott zu erbitten oder zu bekommen. Alles, was du zum Leben brauchst in Christus Jesus, ist es dir zur Verfügung gestellt worden. Umfang, in vollem Umfang in diesem Geist durch Christus enthalten. Gerade jetzt ist dein wiedergeborener Geist so perfekt und vollständig, wie er es für alle Ewigkeit nur sein kann. Du bekommst keinen neuen Geist nach dem Ableben auf dieser Erde, wenn du in den Himmel kommst. Auch muss dein Geist nicht gereinigt oder gesäubert, vervollständigt werden. Er ist vollkommen. Jesus hat ein vollkommenes Werk vollbracht bei seinem Sterben und bei seiner Auferstehung. Wenn also jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Amen.